zu Gast in Hallo Brandenburg.
Unser heutiger Gast ist eine international gefragte Schauspielerin und deshalb gibt es im Internet sogar eine akustische Anleitung, wie man ihren Namen richtig ausspricht. So klingt das.
Franca Potenti.
Wir hören es gleich nochmal. Achtung, zum Mitsprechen.
Franca Potenti.
Ja, Franca Potenti, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
So sprechen das Amerikaner und Engländer, wenn sie sich sehr viel Mühe geben.
Ja, genau. Ja.
Gibt es da noch Probleme? Sie leben schon eine Weile in den USA. Hat man sich inzwischen an Ihren Namen gewöhnt?
Also wenn mich einer fragt zum Beispiel, wie spricht man deinen Namen aus, dann sage ich immer wie ein italienisches Gericht, Franca Potenti. Ah, also ich mache das immer ganz übertrieben, weil irgendwo in der Mitte trifft sich dann. Also wenn einer Frankie Potenti sagt, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich weiß ja dann, dass ich gemeint bin. Ich sage auch nicht alles richtig.
Klingt dann schon fast nach Spitznamen. Mhm. Sie sind gerade zu Besuch in Deutschland, denn Sie sind nach langer Zeit mal wieder im deutschen Fernsehen zu erleben, in den Island-Krimis der ARD im Ersten, an den kommenden beiden Donnerstagen. Auch darüber werden wir sprechen mit Franca Potenti bis 12 hier auf Antenne Brandenburg. Wir starten mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben fortsetzen.
Mhm.
Ja? Erster Satz. Als Kind wollte ich immer unbedingt
die Gurkenkönigin sein.
Die Gurkenkönigin? War Ihr Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind, war das ein Gurkendorf?
Nee, überhaupt nicht. Ich komme nur gerade drauf, weil ich das meinen Kindern erzählt habe. Wir haben immer so Gurken, so Cornichons im Glas gegessen. Ja. Und mein Opa hat dann immer gesagt, wer die meisten isst, der ist der Gurkenkönig.
Ah.
Also das ging immer zwischen meinem Bruder und mir so und, hin und her.
Und wer hat in der Regel gewonnen?
Das war so ein bisschen Kopf an Kopf.
Ja.
Also ich glaube, ich habe den Titel doch einige Male nach Hause gebracht.
Die Gurkenkönigin. Die schlimmste Strafe war für mich?
Oh Gott, die schlimmste Strafe war für mich, wenn ich nicht fernsehen durfte.
Ja, das geht vielen Kindern so. Ne? Fernsehverbot ist ganz schrecklich. Wobei ich weiß heute gar nicht, heute wäre es eher Internetverbot. Ne? Wie ist das mit Ihren Kindern?
Die sind noch viel zu klein. Ach Fernsehverbot so. Ist schon nicht so toll.
Okay. Ja. Ich würde auf keinen Fall Werbung machen für?
Für die meisten Sachen würde ich eigentlich keine Werbung machen. Ja, ich habe noch nie für irgendwas Werbung gemacht, ehrlich gesagt.
Ach so, haben Sie nicht mal für ein Auto Werbung gemacht?
Nee.
Ach so, das habe ich irgendwo gelesen.
Hab ich nicht.
Ah, okay, dann ist das ein Gerücht.
Ach so, doch, ich habe meine Stimme geliehen für eine Audi-Kampagne in den USA. Ja, okay.
Ja.
Aber da bin ich ja nicht als ich aufgetreten, habe gesagt, das Auto ist toll. Ja.
Okay, gut, da erkennt man Sie nicht sofort. Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist?
Obst.
Obst? In welcher Form? Als Smoothie?
Oh, ich esse das am liebsten so frisch. In Kalifornien gibt es auch toll fast das ganze Jahr über.
Ja, Sie leben in Los Angeles.
Mhm.
Und welches Obst gibt es da, eine Favoritenfrucht?
Äpfel.
Äpfel?
Fiji-Äpfel.
Ja, die knacken so schön und sind saftig. Okay. Was sich bei uns in Deutschland dringend ändern müsste, wobei die Frage muss ich modifizieren vielleicht. Sie sind mit den Bedingungen in Deutschland jetzt gar nicht mehr so befasst.
Ich bin nicht super en par, nee.
Ja.
Also ich weiß, ich kriege natürlich ein bisschen was mit, aber das ist natürlich so oder so eine Riesenfrage. Wer bin denn ich, dass ich dazu was sagen soll?
Ja.
Was sich in Deutschland unbedingt ändern müsste. Ich finde, also vor allem transatlantisch über den großen Teich geguckt, finde ich, Deutschland, Europa schon sehr progressiv, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also viele Dinge, die in Amerika nicht gut funktionieren, funktionieren hier richtig gut.
Wobei Kalifornien ja durchaus auch ein Vorreiter ist in den USA. Ne? Wenn man jetzt mal nur die USA betrachtet, leben sie schon in einem relativ progressiven Bundesstaat.
Klar, weil es eben nicht beherrscht wird von Republikanern.
Ja, das ist der Grund. Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich unbedingt
ganz viele Bücher zu Ende lesen, die zur Hälfte gelesen bei mir auf dem Tischchen liegen.
Können Sie ein Buch empfehlen?
Im Moment lese ich gerade Jonathan Franzen, The Corrections.
Ja, die Korrekturen heißt das hier in Deutschland, ja.
Mhm. Aber ich muss immer wieder 10 Seiten vorgehen und wieder aufs Neue anfangen, weil ich nicht regelmäßig genug lese. Ich habe auch immer so 2, 3 Bücher, ich fange dann immer irgendwas Neues an. Ich habe gerade so eine Online-Masterclass gemacht mit Werner Herzog und der hat irgendwie so ein tolles Buch empfohlen. The Peregrine, das heißt, glaube ich, der Falke auf Deutsch. Also ich bewege mich immer so zwischen 3, 4 Büchern.
Okay, da ist also jede Menge aufzuholen. Was jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so weit oben auf Ihrer Liste steht, ist eine Reise nach Island. Die haben Sie im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht für Dreharbeiten. Sie spielen in zunächst mal 2 Ausgaben eine isländische Krimi-Autorin, Solveig Karlsdóttir, zu sehen im Ersten an den kommenden beiden Donnerstagen. Wie sehr hat Sie Island gepackt? Mochten Sie es da?
Island ist toll. Wir waren 3 Monate da. Ich war schon sehr eingebunden. Also ich habe jeden Tag gearbeitet. Ich glaube, ich hatte insgesamt in 3 Monaten 3 Tage frei oder so. Also von daher habe ich Reykjavik und Umgebung relativ gut mitgekriegt. Habe leider aber nicht irgendwelche großen Touren machen können oder so. Ich habe auch diesen irren Sommer mitgekriegt, wo es nie dunkel wird.
Ja.
Was sich irgendwie so ganz toll anhört auf dem Papier, aber wenn man dann irgendwie arbeiten muss und kleine Kinder hat und versucht irgendwie zu schlafen, ist das ein bisschen problematisch, aber gleichzeitig auch irgendwie ganz irre so. Ist ein tolles Land mit tollen Leuten und auf jeden Fall eine Reise wert. Und irgendwie so ähnlich, wie man das immer über Kuba gesagt hat, würde ich auch über Island sagen, möglichst bald hin, weil jetzt ist es doch schon sehr überlaufen von Touristen. Ich glaube, die haben jedes Jahr erhöht sich die Zahl der Touristen um 1 Million. Und
ja,
das ist bei so einem relativ kleinen Kontext schon spürbar, ne? Also da ist dann schon richtig was los im Juli, August.
Und durch die Fußball-Europameisterschaft, durch die tollen isländischen Fans, weiß nicht, ob sie das verfolgt haben.
Verfolgt habe ich es nicht, ja, aber ich habe es mitgekriegt.
Ja. Hat Island nochmal so einen richtigen Push bekommen. Mhm. Das Problem, das man auf Island mit Krimis hat, ist, dass dort nicht so viele Morde passieren. Ne? Wie ist da die Statistik?
Oh Gott, keine Ahnung, aber so richtig viel. Ich glaube, das ist sowieso mal das Inselprinzip, ne? Da kann man halt nicht so schnell abhauen.
Ich glaube, im ersten Film fällt sogar die Zahl von 2 Morden pro Jahr. Und das ausgerechnet in ihrem Beisein. Natürlich als Krimi-Autorin, wenn man Morde aufklären muss, wie soll es anders sein? Im ersten Fall geht es um den Besitzer einer Fischfabrik, der tot im Hafenbecken gefunden wird. Und der zuständige Dorfpolizist glaubt nicht an ein Verbrechen. Und das kann Solveig überhaupt nicht verstehen. Wir hören uns mal einen kurzen Ausschnitt an.
Du wirst in der Angelegenheit also nichts weiter unternehmen.
Ich sag dir, was ich unternehmen werde. Ich werde erstmal den Papierkram hier erledigen. Das ist das echte Leben. Nicht wie in deinen albernen Krimis.
Ich habe eine Freundin in Reykjavik. Sie ist Pathologin. Ja?
Und wenn sie Sherlock Holmes persönlich wäre?
Der ist aber nicht mein Freund.
Raus!
Ja, da muss Solveig eigene Wege gehen, um diesen mysteriösen Tod aufzuklären. Was hat sie an dieser Figur überzeugt?
Ich mochte die einfach gleich, weil die so eine unperfekte Type eigentlich ist. Also so in meinem Alter, hat aber irgendwie keine Kinder, ist ungebunden, hat aber irgendwie auch Sehnsucht nach Familie, so kreativ und versucht sich aber auch gleichzeitig so ein bisschen seriöser zu verankern. Also auf eine abstrakte Weise hätte mein Leben ähnlich verlaufen können. Also ja, so ungefähr.
Ja.
Also ich glaube, in meinem Freundeskreis habe ich mindestens eine Solveig. Das sind immer so die, die Spaß machen. Und die hatte sowas Offenes. Und man kennt das ja, diese Miss Marple-Figuren. Ne? Also jemand, der eigentlich kein Detektiv ist, aber irgendwie so ein Fable hat und neugierig ist. Und neugierige Leute finde ich irgendwie immer spannend. Leute, die sich was trauen, die was anders machen und die so die einzigen Leute sind, wenn alle ja, ja, ja sagen, die aufstehen und sagen, nee. Und so eine ist Solveig.
Ja. Neugierig, unbeschwert auch in gewisser Weise. Also sie kümmert sich nicht wirklich um das, was andere Leute umtreibt. Für die Dreharbeiten sind sie mit der, Sie haben es gerade schon erwähnt, mit der gesamten Familie nach Island gezogen. Ihre beiden Töchter und ihr Mann sind mitgekommen und ihr Mann spielt sogar mit. Interessanterweise den Bruder von Solveig, Artney. Das kann kein Zufall gewesen sein, dass auch er mitspielt. Derek Richardson, ein amerikanischer Schauspieler. War das eine Bedingung für Sie?
Nein, das war keine Bedingung. Das hat sich dadurch ergeben, dass klar, dass Derek da war und ich glaube, ein Schauspieler, ein Isländer, den man angedacht hatte für die Rolle, der hat ein anderes Projekt gemacht, der ist dann zum Theater und dann warst du nach dem Motto, ach ja, wieso denn eigentlich nicht Derek? Ja. Und ich fand das total lustig. Das war, ist ja eine relativ kleine Rolle. Und, und es passt so optisch, finde ich, auch ganz gut.
Absolut, finde ich auch. Er passt da sehr gut rein.
Er hat ja auch, glaube ich, irgendwie immer am St. Patrick's Day hat er irische Vorfahren.
Ja, ach so.
Also so irgendwie, er hatte europäische Wurzeln, sagen wir es mal so.
Das variiert dann je nach Anlass. Mhm. Vielleicht kennen ihn einige aus der Sitcom Anger Management. An der Seite von Charlie Sheen hat er sehr lange mitgespielt. Mit dem eigenen Mann im selben Film mitzuspielen, wie sehr unterscheidet sich das von der Arbeit mit anderen Kollegen? Zumal ihr Mann, alias ihr Bruder, sie im ersten Film auch gleich noch mit dem Liebhaber erwischt.
Ach, wir haben das sportlich genommen. Ich finde das toll. Und es war mal eine Gelegenheit, dass wir uns auch mal tagsüber gesehen haben.
Ja, na klar. Mhm. Und die Kinder sind im Kindergarten dann gewesen in der Zeit und hatten ihren Spaß.
Mhm, ja, genau.
Also, Familie Potente Richardson demnächst im selben Film. Solveig Karlsdottir hier, die neuen Island-Krimis im ersten am kommenden Donnerstag und den Donnerstag darauf. In der Hauptrolle unser Gast heute, Franka Potente. Zum Film sind Sie auf eine sehr klassische Art gekommen. Sie sind von einer Casting-Agentin entdeckt worden. Und zwar, und das finde ich jetzt sehr spannend, auf der Toilette einer Bar in München. Hm. Können Sie uns das kurz schildern, wie das ablief?
Oh Gott, das ist natürlich schon so lange her. Das ist ja über 20 Jahre her. Ich glaube, es war die Wunderbar. Die gibt's, glaube ich, gar nicht mehr in München. Ja, ja, ich bin einfach angesprochen worden von der Nessie Nesslauer damals. Und ich bin da zu einem Casting hin. Ich war ja schon auf der Falkenberg-Schule. Als sie mich angesprochen hat, wusste sie auch nicht, dass ich Schauspielerin bin.
Aber hat sie es irgendwie gespürt? Das ist ein junges Mädchen, das passt vor die Kamera. Sie waren damals so 19, 20, ne? Etwa. Haben aber die Schauspielschule abgebrochen.
Ja, weil ich habe während der Schauspielschule habe ich nach 5 im Urwald gedreht. Und es war halt ein Riesenhit damals. Und ich habe dann Angebote gekriegt. Und ich mochte die Schauspielschule zwar sehr, aber dieses Bühnensprechen und sowas, das lag mir eigentlich nicht so. Mir war das persönlich immer so ein bisschen zu groß. Und ich war auch immer zu leise und sowas. Ich bin immer ermahnt worden, dass ich lauter und artikulierter sprechen müsste. Das lag mir aber nicht so. Und als ich dann nach 5 im Urwald gedreht habe, habe ich gedacht, so möchte ich eigentlich arbeiten. Das gefällt mir. Und deshalb habe ich das dann abgebrochen.
Das war 1996 nach 5 im Urwald. Sie spielen eine 17-jährige, aufmüpfige Tochter aus gutem Hause, die für eine Nacht ausreist und irgendwie feststellt dann, dass ihre Spießereltern doch gar nicht so spießig sind. Vielleicht sogar die wilderen Menschen. Gab es auch den Bayerischen Filmpreis für. Sie haben dann nach der Schauspielschule in München später noch einen draufgesetzt und sind an eine Schauspielschule in New York gegangen. Ein sehr renommiertes Haus, das Lee Strasberg Institute. Da waren berühmte Leute, ne? Angelina Jolie war da.
Die waren nicht im Institute, die waren, ach so. Ja, es gibt dann noch so einen Ableger. Das Institute ist ehrlich gesagt einfach für Leute, die sich da einschreiben und da kann eigentlich jeder hingehen,
ach so.
Ganz ehrlich.
Also ich habe da ein paar Namen gelesen, Scarlett Johansson, Julia Roberts, ja, Christoph Waltz auch.
Ja, aber das ist nicht das Institute, es, ach gibt so, noch das Actor Studio.
Okay.
Das ist also sehr exklusiv, da war ich nicht. Aber das ist dasselbe Prinzip.
Und hat das irgendwas gebracht?
Keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Method-Schauspieler, aber ich war lange genug da, um mir das mal anzugucken. Also das ist wie so ein Werkzeug, was man sich in die Werkzeugkiste tun kann. Ja? Schauspielerei ist ja viel Handwerk und von daher war das schon gut, das zu machen. Ich glaube, ich war einfach noch nie in New York und ich hatte so zum ersten Mal ein bisschen Geld und hatte einfach Bock, nach New York zu gehen. Und um da auch Leute kennenzulernen, wollte ich da einfach vor Ort was machen, was zu tun haben. Und dann bin ich halt auf diese Strasberg-Schule gekommen.
Sie sind ja in einer relativ kleinen Stadt groß geworden, in Dülmen bei Münster. Von dort über München nach New York ist ein durchaus großer Schritt. Hat das Sie damals eingeschüchtert oder war das genau Ihr Ding dann in New York?
Ach, wenn man dann mal da ist. Also hat ist mich, das schön. War sicher ein Mix, das hat mich sicher irgendwie auch eingeschüchtert, aber ich hatte ja was zu tun. Ich habe da unheimlich schnell viele Leute, internationale Leute kennengelernt und so. Es war super, also mit Anfang 20 in New York zu sein, ist natürlich geil. Ja.
Ist schon ein Abenteuer. Und dann kam das, was man gemeinhin als Durchbruch bezeichnet, 1998, Lola rennt mit Regisseur Tom Tykwer. Die Berliner Punkgöre Lola muss innerhalb von 20 Minuten 100.000 Mark auftreiben, um ihren Freund Manni, gespielt von Moritz Bleibtreu, vor Gangstern zu retten.
Die Tasche.
Die Tasche.
Die Tasche.
Die Tasche.
Hier stehst du da von wegen Liebe kann alles, aber nicht in 20 Minuten 100.000 Mark erzaubern.
Dann helfe ich dir, mir fällt immer was ein.
Mann, Lola, wach auf, in 20 Minuten bin ich entweder tot oder ich gehe jetzt rein, hol mir das Geld.
Dramatische Geschichte, Riesenerfolg. Für sie gab es damals den Bambi als beste deutsche Schauspielerin und für den Film den Bambi für den besten deutschen Film. Welche Rolle spielt dieser Streifen noch in ihrem Leben?
Ich spreche total oft drüber. Ich habe letztens noch irgendwie mit dem Vice Magazine ein Interview gehabt über Lola Rent.
Ja.
Und wenn ich so Meetings habe oder so in L.A., wenn die Leute so über 40 sind oder so mindestens 40, dann kennen die den Film. Die Jüngeren nicht unbedingt. Mhm. Ist auch oft eine schöne Referenz. Also Lola und Born kommt öfter, natürlich Born jetzt auch gerade dadurch, dass jetzt der neue Film läuft und so.
Ja.
Nee, kommt oft vor.
In den USA war Lola Rent der größte deutsche Kassenhit nach dem Film Das Boot. Das hat Ihnen dort die Türen geöffnet. Wie gut haben Sie damals den Bohai um Ihre Person eigentlich verkraftet, so mit Anfang 20?
Also wir haben ja in Sundance den Publikumspreis gewonnen. Dann hatte ich halt sofort eine Agentur da. Die schicken einen dann so rum. Und ich weiß auch, die haben mir dann so ein Blackberry. Damals hatte man ja keine iPhones, haben mir so ein Blackberry in die Hand gedrückt. Und ständig war da einer dran. Ständig rief dann immer die Agentur, der buzzte immer dieses Ding. Irgendwie, das war schon erschöpfend. Und man war natürlich auch irgendwie naiv und kannte das nicht so.
Na gut, Sie haben ja dann durchaus ein paar Filme gedreht, die sehr erfolgreich waren. Also mit Johnny Depp gedreht, mit Elijah Wood, mit Matt Damon, die Bourne-Identität. Großer Erfolg damals. Sind Sie heute da angekommen, wo Sie damals hin wollten?
Das, was ich gemacht habe oder was mir so passiert ist, das war ja nie irgendwas, was ich mir erwünscht habe. Also von daher habe ich das Klassenziel für mich persönlich schon 10-mal erreicht. Ich bin jetzt eine Anfang 40-jährige Frau, die in Kalifornien lebt, 2 kleine Kinder hat und jetzt erstmal auf dem Rücksitz sitzt. Also ich bin jetzt überhaupt nicht mehr der Boss. Und das ist auch alles gut so. Vor allem glaube ich dadurch, dass ich 20 Jahre Halligalli hatte und so. Also ich arbeite immer noch und aber es gibt jetzt andere Sachen, die auch wichtiger sind. Und so gesehen ist das alles so gut gelaufen, wie es war.
Es ist spannend, wie sich die Lebenswege dann irgendwann in eine bestimmte Richtung entwickeln, ohne dass man selber damit gerechnet hat. Ne?
Also, ja, aber ich glaube, das geht ja wirklich jedem so. Mhm. Also man kann sich ja noch so lange irgendwie was vorstellen oder wünschen. Es gibt irgendwie so einen buddhistischen Spruch, der sagt, protect me from what I want and show me what I need. Und da ist, glaube ich, was dran.
Franka Potente, Besuch aus Kalifornien, ist gerade auf Heimaturlaub in Deutschland. Und jetzt gibt's für Sie das obligatorische Gastgeschenk. Hier liegt ein kleiner Würfel für Sie.
Ach, schön. Super, danke.
Ja, dürfen Sie auspacken.
Darf ich auspacken?
Ja, ich hoffe, dass damit 3 Leidenschaften von Ihnen befriedigt werden. Wir müssen mal gucken, ob das klappt.
Das ist aber jetzt ganz schöner Druck.
Ja, ich weiß.
Was ist das?
Also es ist ein Würfel, es ist ein bisschen kleiner als ein ungarischer Zauberwürfel.
Super. Shrink Wrap Dress.
Das ist ein Kleid.
Muss ich das ins Wasser tun?
Das ist ein Kleid, ein Baumwollkleid, das in eine Würfelform gepresst wurde. Also optimale Platzausnutzung für
Toll.
Den Koffer.
Ich mache das jetzt auch gar nicht auf.
Nee, ich glaube, das würde sich aufblähen und
Super.
Den ganzen Raum ausfüllen.
Vielen Dank.
Also erste Leidenschaft, Sie fliegen des Öfteren, sind unterwegs sehr oft. Deshalb braucht man eben Klamotten, die sich gut verstauen lassen. Da
das
passt
stimmt.
dieser Würfel gut.
Toll.
Dann Leidenschaft Nummer 2, Sie lieben angeblich gestreifte Sachen. Das ist ein
weiß-violett
gestreiftes Kleid.
Herrlich.
Passt. Und Leidenschaft Nummer 3, das ist japanisches Design.
Mm.
Sie haben ein großes Faible für Japan. Sie haben sogar mal ein Kurzgeschichtenbuch geschrieben, das in Japan spielt. Woher kommt diese Affinität zu Japan?
Ich weiß auch nicht. Ich war jetzt 2-mal da und ich fand das einfach irre. Das Essen ist fantastisch. Die Leute haben so eine ganz tolle Mischung aus so einer ganz verspielten Zurückhaltung. Und das finde ich immer toll. Ich bin eigentlich das Gegenteil. Wenn ich irgendwas Tolles habe, dann tröte ich das immer durch die Gegend. Also jetzt nicht so, aber privat. Mehr oder weniger. Und die Japaner, die haben so eine ganz tolle, elegante Zurückhaltung. Und dahinter verbirgt sich dann irgendwie so was ganz Verspieltes, Irres. Und man fühlt sich so unheimlich sicher in jeder Situation. Es muss gar nicht irgendwie nervös sein, dass da irgendwas eskaliert oder dass irgendwas kompliziert oder komisch oder unangenehm wird. Die würden einen nie gegen die Wand laufen lassen oder was Komisches fragen oder irgendwie. Plötzlich kann man sich so auf ganz andere Dinge konzentrieren. Also man muss nicht ständig immer so das Ruder in der Hand haben.
Es gibt da sehr viele Konventionen, ne, an die sich jeder hält. Deswegen gibt es eine große Sicherheit auch in dem, wie man sich verhält.
Mhm.
Das finde ich ja ganz interessant. Aber wenn man die Regeln erstmal kennt. Ich war mal in Tokio und bin da schwimmen gegangen und alle guckten, als ich reinkam in die Schwimmhalle. Und ich dachte, um Gottes Willen, gucken die jetzt, weil ich vielleicht Europäer bin oder so und wollte ins Wasser springen. Dann pfeift mich die Bademeisterin raus. Und gibt mir zu verstehen, dass ich keine Badekappe aufhabe. Das ist hier halt nicht üblich. Und dann sah ich, dass alle eine Badekappe trugen. Also sowas muss man da natürlich wissen. Ne?
Mhm.
Ja. Ansonsten finde ich toll, dass die Japaner eben so praktisch veranlagt sind. Es gibt da so viele tolle kleine Sachen, die es hier nicht gibt. Also zum Beispiel Putzhandschuhe.
Mhm. Die schon was dran haben.
Die schon den Schwamm dran haben an den Händen. Ne?
Mhm.
Könnten Sie dort leben?
Mein Bruder geht jetzt nach Japan für ein Jahr in die Forschung. Und ich hoffe, dass er irgendwie dort sesshaft wird für länger. Dann kann man ihn da immer besuchen. Ich glaube, ich könnte da auf Zeit leben. Aber es ist schon, also ich hatte mal einen japanischen Freund und mit dem bin ich auch nach Japan gereist. Und das war dann irgendwann zu viel. Es war sehr spannend, was der auch für Empfindlichkeiten hatte. Ich habe auch ein bisschen die Familie so kennengelernt und so. Aber das war ziemlich bald klar. Ich kam mir immer vor wie so ein riesiger Lieferwagen, der in so einer ganz engen Straße so versucht zu manövrieren und alles so links und rechts mitreißt. Und irgendwann bin ich stecken geblieben.
Ja.
Also wie der Elefant im Porzellanladen, ja. Ja, also richtig leben könnte ich da, glaube ich, nicht.
Mittlerweile leben Sie ja auch in Los Angeles, in Kalifornien. Haben 2 Töchter, ihr Mann ist Amerikaner, auch Schauspieler. Sie haben über L.A. mal gesagt, das ist eine grauenhafte Stadt eigentlich. Was macht diese Stadt so schrecklich?
Ich muss dazu sagen, das habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren gesagt. Da war die Stadt sehr anders. 10 Jahre ist eine lange Zeit.
Das stimmt.
L.A. ist ein Stück weit auch grauenhaft, also einfach, weil die Luft total verpestet ist, weil es total überteuert ist, weil es dort schreckliche Armut gibt und. Mittlerweile gab es aber Obama und hoffentlich bald die erste weibliche Präsidentin. Und da haben 10 Jahre schon was ausgemacht. Ich lebe natürlich jetzt auch da, dann ist man natürlich anders verankert. Also ich bin, glaube ich, etwas milder geworden, was das angeht. Ganz so schrecklich finde ich L.A. jetzt nicht mehr, weil ich natürlich jetzt auch die Orte kenne, wo man draußen toll spielen kann, das Wetter immer schön ist und wo man die tollsten Tomaten fast das ganze Jahr lang kriegen kann. Und ich glaube, das Herz ist immer da, wo auch die Familie ist, ja. Also letztendlich könnte ich auch in Pittsburgh wohnen, wenn da meine Liebsten sind, ne? Oder in Irkutsk oder so, ja.
Wobei als Filmzentrum ist Los Angeles natürlich schon auch besonders. Sie haben da vermutlich auch, wenn sie drehen, einen geregelten Arbeitstag, oder?
Ja, also so wahnsinnig viel wird leider in L.A. gar nicht gedreht. Also es wird viel Comedy gedreht in L.A., aber oft jetzt wird ganz viel gedreht in Atlanta oder sonst wo, wegen so Tax Breaks. Wie sagt man so, Steuerermäßigung.
Ach so, okay.
Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die dort gedreht werden, aber das meiste wird dann in Kanada oder so gedreht.
Der aufmerksame deutsche Fernsehzuschauer wird Sie auch kennen aus einigen amerikanischen Serien. Dr. House, da fing alles mit an, da hatten Sie Gastauftritte, haben mitgespielt in American Horror Story, in The Bridge und in Copper. Da spielen Sie eine deutsche Bordellbesitzerin Eva in den Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs. Läuft das gut für Sie? Sind Sie in den USA als Schauspielerin etabliert und werden eben auch angefragt oder müssen Sie viel Klinken putzen? Als Deutsche.
Klinken putzen macht man da nicht so. Also ich glaube, es ist schon so, wenn es eine deutsche oder europäische Rolle gibt, dann trifft man mich. Dann bin ich so die vom Dienst so. Ja. Das ist ja auch okay. Ich habe jetzt gerade mit Tom Hardy eine Serie abgedreht, allerdings in London. Da habe ich dasselbe gespielt wie in Copper.
Ja, auch wieder eine Bordellbesitzerin.
Auch eine Bordellbesitzerin, aber dann so Anfang 19. Jahrhundert England, nicht New York. Also wenn es so ein paar Europäer gibt, dann wird oft an mich gedacht.
Gibt es denn irgendwas, was Sie in Kalifornien vermissen?
Meine Freunde vermisse ich natürlich, meine Familie vermisse ich, richtig super tolles Brot vermisse ich. Ich meine, es ist natürlich, dank der Globalisierung haben wir natürlich ganz viel auch. Ich kann mir die Tagesschau angucken online.
Ja.
Wir haben sehr viel europäische Lebensart auch in unseren Alltag eingebaut. Also ich bin niemand, der zum Beispiel, da weigere ich mich, ich gehe nicht raus und hole mir einen Kaffee.
Ja.
Obwohl man das ja, wie ich mitkriege, in Berlin auch macht, so, ja.
Durchaus, da gibt's aber schon wieder eine Gegenbewegung, weil das so viel Müll erzeugt, dass viele sagen, soll man eigentlich.
Ja, und das ist zum Beispiel fantastisch, ja. Da käme ja in Amerika gar keiner drauf, dass das Müll irgendwie, welcher Müll denn? Also das finde ich schon toll, ja. Also ich mache zu Hause den Kaffee und ich erkläre das auch immer dann den Freunden einfach so aus Jux, ja, sag ich auch mal. Also das ist ganz komisch, wenn man zum Beispiel Leute zum Kaffeetrinken einlädt oder so Leute so zu dir nach Hause kommen. Ich mache sofort einen Kaffee. Wir haben eine italienische Espressomaschine oder ich schmeiße halt so ein Ding an, ja. Und dann sagen die mir, toll, du bietest sofort immer Kaffee an. Dann sage ich, ja, das kenne ich so von zu Hause. Ich finde das auch schrecklich, wenn ich zu jemand hingehe und dann ist es warm oder so, dann muss man erstmal ein Glas Wasser und dann ist es doch schön, wenn man einen Kaffee angeboten kriegt.
Na klar.
Also solche Sachen, ja. Wir kochen unheimlich viel selber zu Hause. Wir haben eine Zeit lang Brot gebacken und so Zeugs. Das ist, glaube ich, sogar eher, also auch europäisch, ja.
Vielleicht wird sich das ja verbreiten, dank Ihnen, in Kalifornien. Und in 10 Jahren gibt es in jedem Haushalt Kaffee angeboten. Wir sind angelangt beim Antenne-Fragebogen. 10 Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.
Dann
schaffen wir ein paar.
Mich kurz fassen.
Ja, wir kriegen das hin. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
Oh, alles.
Alles?
Ich koche alles, was ich koche, auswendig. Ich habe keine Lust, mich an Rezepte zu halten.
Ein Lieblingsgericht, ein aktuelles?
Ich lebe vegan, also ich koche alles vegan oder ich veganisiere Sachen, die ich gerne mag. Gott, was koche ich? Ich kann eine vegane Pizza machen, ich kann Stir-Fry machen, Risotto.
Veganisierte Hackbraten?
Könnte man auch machen, aus Seitan.
Ah, okay, gut. Von welchem Traum haben Sie sich bereits verabschiedet?
Verabschiedet im Sinne von...
Das wird nichts mehr.
Das wird nichts mehr. Skateboarden. Ich wollte immer Halfpipe skaten können und habe das auch einmal versucht. Also das, glaube ich, wird ein bisschen eng.
Vielleicht in Lola Rennen 2. Was ist in einer Beziehung wichtiger, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Unterschiede.
Ja, ist interessanter.
Ja.
Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel?
Das ist ja eine Frage. Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Möchte man jemanden zum engsten Freund haben, der genauso ist wie man selber? Nee, sage ich mal nee.
Möchten Sie nicht, gut. Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt?
Ich versuche, zwei kleine, verantwortungsvolle, tolle Menschen zu erziehen, die irgendwie zur Nächstenliebe und versucht, dass sie schlau sind.
Ja.
Ja.
Das wird. Sind Sie eine gute Verliererin?
Ja.
Ja. Können Sie ab. Welche Jugendsünde bereuen Sie?
Dass ich geraucht habe.
Haben Sie sich das abgewöhnt?
Mhm.
Sie haben richtig viel geraucht,
ja.
Ne? So 2 Schachteln am Tag, oder?
In den schlimmsten Zeiten. Also ich hab nicht wenig geraucht.
Nee. Okay. Müssen Gäste die Schuhe ausziehen, bevor sie ihre Wohnung betreten?
Nö.
Nö. Und letzte Frage, gibt es etwas, in dem Sie gern richtig gut wären?
In dem ich gern richtig gut wäre? Ich würde gerne richtig gut ein Instrument spielen können.
Klavier?
Ja, Klavier ist halt ein tolles Unterhaltungsinstrument. Warum nicht?
Ja. Ne? Ja. Gut, dann ist das ein Ziel fürs nächste Jahr vielleicht.
Oh Gott, ich habe so viel zu tun.
Nach 6 Jahren sind Sie jetzt zum ersten Mal wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, ab kommenden Donnerstag, in den Island-Krimis im Ersten. Und zwar als Krimi-Autorin Solveig Karlsdottir. Und es gibt neben den Kriminalfällen ja auch noch eine private Geschichte. Im ersten Teil taucht immer wieder ein Mädchen auf, ein Geist, der Solveig irgendwie zu verfolgen scheint. Darf man schon verraten, was es damit auf sich hat oder nehmen wir dann zu viel vorweg?
Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wann es sich erklärt.
Also erst am Schluss, ne?
Es ist ihre Schwester.
Ja.
Ihre Zwillingsschwester.
Okay. Das ist also eine Geschichte, die vermutlich dann weitergesponnen wird.
Mhm.
Gibt zunächst 2 Folgen. Ist denn eine Fortsetzung geplant?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man wartet wahrscheinlich erstmal ab.
Wie gut es ankommt, die obligatorischen Einschaltquoten. Krimi-Autorin, diese Rolle ist gar nicht mal so weit weg von ihrem eigenen Leben. Sie haben selbst schon Bücher geschrieben, Kurzgeschichten über Japan, dann einen Roman und einen Fitnessratgeber.
Mhm.
Den gibt's auch noch. Das ist schon ein paar Jahre her. Gibt's noch irgendwelche Regeln aus diesem Fitnessratgeber, an die Sie sich selber halten?
Ja, die meisten.
Echt? Welche zum Beispiel? Eine?
Zum Beispiel, dass man sich die Turnschuhe auf den Tisch stellt, wo die Schuhe eigentlich nicht hingehören, um sich dazu zu zwingen, dass man sie sich anzieht und dann auch wirklich losgeht und
joggt oder
Workout macht.
Und das funktioniert?
Das funktioniert für mich.
Okay, finde ich einen guten Trick. So als kleine Motivationshilfe.
Mhm.
Weil man muss schon in Form bleiben, ne? Als Schauspielerin, gerade in den USA, geht's dann vermutlich irgendwann auch nicht mehr ohne Botox und all die kleinen und großen Schönheits-OPs. Oder ist das nur ein Klischee?
Mich persönlich betrifft das nicht. Das ist nicht Teil meines Lebens oder meiner Lebensauffassung. Ich mache sehr gerne Sport. Ich mache 3 bis 5 Mal die Woche Sport, weil ich es einfach gerne mache und weil ich das so als Balance brauche. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass die Leute in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so viel weniger Sport machen. Ich glaube, es wird vielleicht in Amerika nur mehr drüber geredet.
Ich glaube auch, ja. Wie wird es denn für Sie jetzt weitergehen nach Ihrem Besuch in Deutschland?
Ich fahre dann wieder zurück nach Hause.
Ja.
Und ich habe einige Sachen so in der Pipeline, die aber noch nicht spruchreif sind. Ich entwickle gerade ein Drehbuch zum Regie führen. Und bevor man dann irgendwie überhaupt weiß, was los ist, schon wieder Weihnachten.
Das geht manchmal ganz schnell. Dann wünschen wir Ihnen zunächst mal eine gute Rückreise. Viel Erfolg für die Island-Krimis.
Danke.
Und wenn es nicht wieder 5 Jahre dauert, bis Sie das nächste Mal hier bei uns zu sehen sind, würde das wahrscheinlich viele Leute freuen.
Na, Sie sehen ja bald schon die Tom Hardy-Serie und so weiter.
Man,
das ist ja dann vielleicht nicht in Deutschland gedreht, das ist ja Island-Krimi auch nicht. Aber
sagen Sie nochmal, wie die heißen wird, weiß man
Tabu
schon?
Heißt
Tabu.
Die. Mhm.
Also in den üblichen Serien-Streaming-Portalen einfach mal die Augen aufhalten nach Copper und nach Tabu mit Franka Potente. Das war sie heute bei Antenne Brandenburg. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Dankeschön.